ich bin halt der Meinung, es ist eigentlich für eine Vorsorge nie zu spät. Und bei meinen Patienten ist es so, ich erhebe nie den Finger und sage, warum sind sie denn nicht, sondern ich sage dann schön, dass sie jetzt da sind. Und im Prinzip ist es egal, warum das vorher nicht so war. Hauptsache, sie kommen jetzt. Und da soll sich bitte auch, egal wie lange es her ist, niemand schlecht fühlen. Wir haben wahrscheinlich alle unsere eigenen Gründe und es ist auch gar keine Erklärung notwendig. Die Vogel-Strauß-Politik ist bezüglich Krebs ja eine schlechte Politik. So nach dem Motto, ich weiß es nicht, also habe ich nichts, dann kann ich auch nicht dran sterben. Das ist leider ja nicht so. Und ich kann immer nur deutlich sagen, je früher man was erkennt, desto besser sind die Heilungschancen. Und wir haben heute so viele Heilungschancen, dass es einfach auch Sinn macht.
Herzlich willkommen zu Krebs. Und jetzt einen Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Auch von mir ein herzlich willkommen. Und was sich wie ein roter Faden durch all unsere Podcasts rund um das Thema Krebs zieht, ist ja die Bedeutung von Vorsorge und Früherkennung. Hilft sie doch so oft, einen Krebs frühzeitig, rechtzeitig zu erkennen, also in einem Frühstadium und ihn auch entsprechend zu behandeln. Und weil wir ja auch nicht müde werden, auf die immense Bedeutung von Vorsorge hinzuweisen, widmen wir ihr heute diese Podcast-Folge mit einem besonderen Blick auf die Krebsvorsorge von Frauen. Und unsere Fachärztin dazu ist die Oberärztin Nadja Dischinger. Sie hat auch die Leitung des Medizinischen Versorgungszentrums Gynäkologie am St. Antonius Hospital Eschweiler. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wenn wir den Blick richten auf die Vorsorge, besonders für Frauen, dann sind wir natürlich bei Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs und auch den Eierstöcken. Ihre Erfahrung erstmal aus der Praxis, wird Vorsorge von Frauen ernst genug genommen und genutzt?
Ich würde sagen, es ist so eine bunte Mischung. Die jüngeren Mädchen nehmen die ernst. Würde ich sagen, dass die sich auch recht gut vorbilden und kommen und sagen, wann fangen wir denn an? Oft so früh, dass ich sage, oh, so ein bisschen zu früh. Dann haben wir so ein Spektrum, wo die Damen älter sind, in einem, sag ich jetzt mal, Mittelfeld, so um 40, 50, wo dann familiäre Situationen oft überwiegen, die viel, sag ich jetzt mal, Zeit in Anspruch nehmen. Man muss sich um Oma kümmern, um Eltern kümmern und da tritt es oft in den Hintergrund und das ist so, finde ich, eine gefährliche Phase, so 30, 40, wo man meint, das trifft mich noch nicht und dann vielleicht doch ein bisschen seltener zur Vorsorge geht, als ich es mir wünschen würde.
Gibt es denn dann auch die Phase, wo Frau glaubt, das trifft mich nicht mehr?
Gibt es auch. Das ist aber auch, würde ich mal sagen, ein bisschen in den Hintergrund getreten oder vom Alter wirklich deutlich nach hinten verlagert. Das ist so ab, ich würde sagen, ja, Mitte 70, 80. Mhm. Und das ist ja schon fast in Ordnung, dass man da denkt, ach, es trifft mich nicht mehr. Aber so vorher, finde ich, ist eigentlich die Vorsorge dann doch gut wahrgenommen.
Erleben Sie es denn dann auch oft, wenn Frauen zu Ihnen kommen und länger nicht bei der Vorsorge waren, dass sie dann wirklich erstmal mit so einem ganzen Wust an Erklärungen auch sind, warum sie so lange nicht da waren?
Ja, und das ist eigentlich das, was ich persönlich immer schade finde, weil die Hemmschwelle, wenn man länger nicht bei der Vorsorge war, doch größer wird. Und es kommt immer so ein bisschen entschuldigend, warum sie nicht da waren und was sie alles tun mussten. Deswegen sagte ich auch eben, familiäre Situationen stehen da oft im Vordergrund, pflegerischerseits. Und ich bin halt der Meinung, es ist eigentlich für eine Vorsorge nie zu spät. Und bei meinen Patienten ist es so, ich erhebe nie den Finger und sage, warum sind sie denn nicht? Sondern ich sage dann schön, dass sie jetzt da sind. Und im Prinzip ist es egal, warum das vorher nicht so war. Hauptsache, sie kommen jetzt. Und da soll sich bitte auch, egal wie lange es her ist, niemand schlecht fühlen. Wir haben wahrscheinlich alle unsere eigenen Gründe und es ist auch gar keine Erklärung notwendig.
Dann würde ich Sie jetzt aber trotzdem erstmal bitten, ein kleines Plädoyer zu halten, warum die Vorsorge so wichtig ist.
Es ist so, dass bei Patientinnen, bei denen ich dann schon mal Überredungskunst leisten muss und sage, ja, es ist vielleicht schon schön, wenn sie regelmäßig kommen und wir vorsorglich schauen, dass nichts ist. Und die sagen, ja, ich will es gar nicht erst wissen. Aber so die Vogel-Strauß-Politik ist bezüglich Krebs ja eine schlechte Politik. So nach dem Motto, ich weiß es nicht, also habe ich nichts, dann kann ich auch nicht dran sterben. Das ist leider ja nicht so. Und ich kann immer nur deutlich sagen, je früher man was erkennt, desto besser sind die Heilungschancen. Und wir haben heute so viele Heilungschancen, dass es einfach auch Sinn macht. Und das Argument, was ich dann schon mal höre, ist, ja, aber Sie können ja auch nicht verhindern, dass ich das kriege. Das stimmt natürlich. Ich kann nicht verhindern, dass jemand Krebs bekommt, aber ich kann es so früh erkennen, dass wir viele Therapiemöglichkeiten haben, auch in kurativer, also in heilender, mit heilendem Hintergrund und nicht nur einfach, sagen wir, der Mann zögert raus. Die meisten haben halt Sorge, sie kriegen eine Diagnose und dann hat sich das sowieso erledigt, so höre ich das dann. Und das ist aber nicht so. Man kann auch wieder gesund werden. Und deswegen ist eine Vorsorge oder eine Früherkennung, sagt man ja auch, wirklich super wichtig.
Dann schauen wir uns doch die verschiedenen Bereiche an. Gehen wir von oben nach unten, fangen wir mit der Brust an. Die Früherkennung von Brustkrebs erstmal. Aber wie weit verbreitet ist der?
Also es ist bei den Frauen der häufigste Krebs, den es gibt. Und man muss leider auch sagen, es ist nicht nur so, dass es die Frauen ab 40 oder ab 50, wir fangen mit den Mammografien im Vorsorgeprogramm mit 50 Jahren an, was sicherlich auch sinnvoll ist, weil es eine Strahlenbelastung ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, man soll da schon mit 20 mit anfangen. Aber das macht vielleicht manchmal so den Eindruck oder vermittelt den Eindruck auf jüngere Frauen, das betrifft mich noch nicht. Und wir haben aber auch 20, 30, 40, die ja auch Brustkrebs bekommen und die es selber nicht tasten, weil gerade bei den jüngeren Frauen die Brüste so strukturiert sind, sage ich jetzt mal, dass sie sich sowieso knotiger anfühlen und es dann schon schwierig ist zu erkennen, ist da was da hingehört oder ist das was da nicht hingehört. Und dann ist es schon besonders vorsichtig, dass man die Vorsorge bei den Frauenärzten oder Frauenärztinnen wahrnimmt, dass sie das einmal tasten. Und es ist auch leider so, dass von der Leitlinie das erst ab 30 gemacht wird, die Tastuntersuchung. Und ich auch nur, also für mich sagen kann, ich mache es bei den jüngeren Patientinnen auch. Und ich hoffe, dass das auch die Kollegen so tun.
Und wie ist es denn aber, wenn ich selber, Sie sagten ja gerade, dass man das selber natürlich auch zu Hause mal für sich ertasten kann. Und natürlich ist nicht jedes Knubbelchen, was man dann fühlt, auch ein Tumor. Aber wenn ich einen Verdacht habe, da ist vielleicht was, wird denn dann die Tastuntersuchung auch früher bezahlt von der Kasse?
Auf jeden Fall. Also getastet, wenn man das Gefühl hat, es tut weh oder da ist irgendetwas, wird das immer von der Krankenkasse übernommen. Und ich würde auch lieber einmal zu viel gehen und sagen, ich bin mir unsicher. Und dann sagt mir die Frauenärztin oder der Frauenarzt, nee, da ist nichts, ist alles in Ordnung, macht vielleicht einen Ultraschall, als zu sagen, wird schon nicht. Und dann kommt irgendwann das böse Erwachen. Und da wird niemand sagen, was machen Sie denn hier? Sondern es werden alle sagen, besser einmal zu viel als einmal zu wenig schauen.
Jetzt denke ich mir als Laien natürlich, wenn ich da schon was fühle, dann ist es aber doch schon recht groß.
Stimmt, aber, jetzt kommt das große Aber, was schwierig ist als Laie zu beurteilen. Man hat hormonell bedingt, zyklusbedingt Veränderungen in der Brust. Das ist ja nicht nur Fettgewebe, sondern auch Drüsengewebe. Da sind manchmal kleine Zysten drin. Hormonell verändert sich die Brust und dann fühlt sie sich manchmal knotiger an. Sage ich jetzt mal, in einer bestimmten Zyklusphase als zu einer anderen und dann hat man das Gefühl, da ist was, was nichts Schlimmes sein muss. Aber auch ich, wo ich ja auch häufig Brüste taste, habe manchmal so, dass ich Tastbefunde habe, wo ich denke, das fühlt sich komisch an, da gucke ich doch mal lieber mit dem Ultraschall. Und auch das ist nichts. Also es ist nicht nur für den Laien manchmal schwer, sondern auch für die, die es häufig machen. Und dann haben wir halt nur den Vorteil, dass wir uns noch mittels Ultraschall helfen können, um das genauer zu betrachten.
Das heißt also, wenn jetzt ein Verdacht da ist, dass eventuell ein Knoten oder irgendetwas in der Brust ist, wie wird dann vorgegangen? Dann immer erstmal Ultraschall oder?
Es kommt drauf an. Es dürfen nicht alle Frauenärztinnen Ultraschall machen, weil es zugelassen sein muss von der Kassenärztlichen Vereinigung, ob man das darf, ob man das nicht darf. Aber es ist immer der erste Weg zu der eigenen Frauenärztin, dass die selber einmal tastet. Und das können alle Frauenärzte. Und wenn sie sich unsicher sind, dann schicken sie weiter zu Brustzentren oder zu anderen Kollegen, die die Möglichkeit haben, Ultraschall zu machen. Und dann wird das weitervermittelt.
Jetzt gibt es ja eine Mammografie-Untersuchung, ein Screening ab einem gewissen Alter. Ist denn, wenn ein Verdacht bei einer jüngeren Frau da ist, wird dann auch da eventuell eine Mammografie gemacht?
Ja, auch da kann man Mammografien machen. Man würde immer erst mittels Ultraschall gucken, um über die Brustdichte eine Aussage zu treffen, ob eine Mammografie Sinn macht oder nicht. Aber auch bei jüngeren Patientinnen können Mammografien gemacht werden.
Und das wäre dann halt Ultraschall oder Mammografie das Mittel der Wahl?
meistens die Kombination dann, weil man Befunde im Ultraschall sieht und in der Mammographie nicht und umgekehrt, dann ist meistens die Kombination optimal. Aber wie gesagt, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Da gibt es jetzt nicht so den einen Weg, sage ich jetzt mal. Es ist etwas unterschiedlich.
Jetzt ist es natürlich unserem Gesundheitssystem geschuldet, dass wir als Frauen ab 50, ist es glaube ich Mammographie, ne, dass wir die Chance haben, regelmäßig dorthin zu gehen. Es wird aber auch immer wieder Kritik laut, dass da häufig auch verunsichert wird, weil Sachen gesehen werden, wo gar nichts ist.
Ja, auch das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, aber es ist wie in jedem, sage ich mal, Screening, in jedem Programm, wo viele Leute gesehen werden müssen und gesehen werden sollen, dass es immer Vor- und Nachteile gibt. Und was bei dem Screening häufig bemängelt wird, auch von den Patientinnen, was ich verstehe, die werden einbestellt, dann werden die Bilder gemacht, die Ärzte sehen die aber nicht direkt, die werden später erst befundet, weil sonst so viele Leute überhaupt gar keinen Termin bekämen. Und dann werden sie angeschrieben, wenn da was gesehen wurde, weil dann nochmal mit dem Ultraschall geguckt werden muss, und das führt auch zu Verunsicherung, weil die Leute nicht wissen, habe ich jetzt was Schlimmes oder muss da nur noch mal geguckt werden. Aber das ist der Nachteil von diesem Screening, das stimmt schon, aber wenn wir dieses Screening nicht hätten, würden wir ganz, ganz viele Tumoren, die wir dadurch zufällig entdecken, nicht entdecken. Also der Vorteil überwiegt definitiv.
Und Ihre Erfahrung, wenn frühzeitig ein Tumor erkannt wird, eine Veränderung des Gewebes in der Brust, wie gut sind dann die Heilungschancen?
Also ich würde mal sagen, bei 80% der Tumoren, wenn sie früh erkannt werden, bei annähernd 100%.
Das sind natürlich sehr hoffnungsvolle Zahlen, ne?
Auf jeden Fall. Und deswegen ist es so wichtig, ich spreche natürlich nur dafür, man erkennt es wirklich früh, ne? Dann dürfen keine Lymphknoten befallen sein. Und es kommt sicherlich auch noch darauf an, was es für ein Tumor ist. Aber je früher, desto besser.
Und ich mache mal einen kurzen Stopp, denn wir werfen jetzt wieder einen Blick in unser Krebslexikon.
Das SRH Krebslexikon. A wie Antikörpertherapie. Antikörper sind Proteine, die vom Immunsystem natürlich produziert werden, um fremde Substanzen wie Bakterien, Viren oder Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. In der Antikörpertherapie werden speziell entwickelte oder im Labor hergestellte Antikörper verwendet, um diese Abwehrreaktion zu verstärken oder gezielt Krankheiten zu bekämpfen. Bei der Krebstherapie werden vor allem sogenannte monoklonale Antikörper eingesetzt. Diese sind auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, greifen Krebszellen direkt an oder bringen das Immunsystem dazu, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Doch es gibt auch andere Antikörper, die etwa bei Lymphomen oder Leukämien zum Einsatz kommen und Zellen des Blutsystems beeinflussen. Oder sogenannte Immunkonjugate, das sind Antikörper, die mit toxischen Substanzen, radioaktiven Partikeln oder Medikamenten gekoppelt und direkt an die Krankheitserreger oder Krebszellen abgegeben werden, um diese gezielt zu zerstören.
Und damit wieder zurück in unser Gespräch mit der Oberärztin Nadja Dischinger. Dann gucken wir auf die Gebärmutter, der Gebärmutterhalskrebs. Wie weit ist der verbreitet?
Der ist nicht ganz so weit verbreitet wie Brustkrebs, aber kommt auch häufiger vor. Das Problem ist, es gibt eine neue Vorsorgevariante seit, sage ich jetzt mal, 2020, so wenn ich das richtig im Kopf habe. Da wird ein Virus untersucht, was im Körper des Menschen sein kann, der HPV-Virus oder das HPV-Virus, Humana Papillomavirus ist das. Das begünstigt, je nachdem, was es für eins ist, Gebärmutterhalskrebs. Es war so, dass die Durchseuchung in der Bevölkerung bei 80% lag, was ja sehr hoch ist, was man aber gar nicht wusste. Und die Risikotypen dieses Virus verursachen Gebärmutterhalskrebs. Jetzt ist es so, dass seit 2020 ab 35 Jahren danach geschaut wird, wer dieses Virus hat und wer nicht. Dann ist es so, dass bei Frauen, die dieses Virus haben, die kriegen jährlich den Abstrich, weil das Risiko höher ist, dass sie etwas bekommen. Die, die es nicht haben, bekommen es nur noch alle 3 Jahre. Das hat auch also ein bisschen zu Verunsicherungen geführt, weil erstens die Frauen jetzt auf einmal wussten, ich habe HPV, und das hört sich natürlich schlimm an, weil sie alle dachten, jetzt als nächstes kriege ich Krebs. Es ist aber nicht so, man muss das positiv sehen. Das war früher nicht anders, da wusste man es nur nicht. Und da hat man weniger genau hingeguckt. Und auch da haben wir jetzt viel bessere Chancen, frühzeitig dagegen zu arbeiten, damit das eben nicht passiert. Also es ist, die Diagnose ist nicht schlimm, es ist eigentlich gut, dass wir es wissen, damit wir es verhindern können.
Sie sagten gerade, dass da eine Durchseuchung stattfindet, das klingt natürlich immer schon mal erstmal furchtbar, aber...
Das liegt an der hohen Prozentzahl, dass man das dann so nennt.
Ja, wie fange ich mir denn so ein Virus?
Beim Geschlechtsverkehr. Ich bekomme schon mal die Frage gestellt, passiert das auch im Whirlpool, im Schwimmbad oder auf irgendwelchen Toiletten? Nein, das wird nur bei Körperkontakt übertragen. Wir haben es ganz gut zurückgedrängt, weil auch jetzt seit einigen Jahren die Kinder geimpft werden, sowohl Jungs als auch Mädchen. Das heißt, die Inzidenz ist deutlich zurückgegangen.
Dazu haben wir auch eine Frage bekommen von Corinna aus Aachen. Sie schreibt, meine Tochter ist 13. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine HPV-Impfung?
Sinnvoll ist es, es abzuschätzen, wie aktiv geschlechtsverkehrmäßig die Mädels schon sind. Manche sind das schon mit 13, andere sind da noch weit von entfernt. Wichtig ist, dass man die Impfung abgeschlossen hat, bis der erste Geschlechtsverkehr stattfindet. Und bis 13 braucht man 2 Impfungen. Wenn die Mädels älter sind, brauchen sie schon 3. Und die macht man im Abstand von 1, 2 Monaten und 6 Monaten. Also man muss ein bisschen Zeit einplanen, bis der Schutz gewährleistet ist. Und deswegen machen es meistens die Kinderärztinnen so, ich würde mal sagen, zwischen 9 und 11.
Bei mir gab es sowas früher nicht, als ich ein junges Mädchen war. Wird denn dann auch trotzdem, auch wenn man älter ist, noch geimpft oder macht das überhaupt keinen Sinn?
Doch, macht Sinn. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich noch impfen lässt, wenn man vorher testet, ob man HPV-negativ ist. Und es gibt auch die Empfehlung, gerade wenn man HPV-positiv ist, sich noch impfen zu lassen, weil insgesamt gegen 9 High-Risk-Viren geimpft wird und man in den seltensten Fällen mehr als 1 oder 2 hat. Und da macht es schon noch Sinn, die Impfung trotzdem zu bekommen, damit man sich vor den anderen schützt. Mhm. Und das Immunsystem wird dazu angehalten, dagegen, sage ich jetzt mal, zu kämpfen. Und manchmal kommt es sogar zu Ausheilungen.
Dann die dritte Krebsform, Eierstockkrebs. Mhm. Wird das bei der Routineuntersuchung festgestellt oder gibt es dafür eine eigene Vorsorgeuntersuchung?
Also es ist folgendermaßen, das ist so ein bisschen ein leidiges Thema für uns niedergelassene Frauenärzte, weil es eine Vorsorgeuntersuchung ist, die von den Krankenkassen nicht als Vorsorge akzeptiert wird und deswegen auch nicht bezahlt, weil sie argumentieren und sagen, wenn sie feststellen, dass da was ist, dann hat die Frau ja schon Krebs und dann ist es keine Vorsorge mehr, mhm, sondern nur ein Feststellen. Wenn man das so sieht, ist das natürlich richtig, dass ich keinen Vorhersagewert sagen kann, jetzt ist nichts, da ist auch in 3 Monaten nichts. Aber gerade beim Eierstockkrebs ist es extrem wichtig, früh zu erkennen, da ist eine Veränderung. Bei Frauen ab 50 zum Beispiel, die zystische Strukturen bilden, die kann man hormonell nicht mehr wirklich erklären. Da muss man ein genaues Auge drauf werfen. Und auch bei dem Eierstockkrebs ist es so, erkenne ich den früh, kann ich den gut heilen, erkenne ich ihn spät, haben wir keine Chance mehr. Und wenn Eierstockkrebs Probleme macht, dann sind wir meistens schon in einem Stadium, wo es schwierig wird, das noch heilen zu behandeln.
Jetzt wurde mir dann auch mal von der Gynäkologin gesagt, dass es dann Sinn macht, das auch per Ultraschall zu machen. Das allerdings ist dann eine Igel-Leistung, mhm, das heißt, die wird auch von der Krankenkasse nicht gezahlt. Mhm. Ist die denn sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen, dass man die Ultraschalluntersuchung bezahlt. Ich komme mir manchmal selber vor wie so ein Teppichverkäufer, der da irgendwelche Sachen anbietet, wo ich eigentlich ja gar nicht so wirklich viel dran verdiene. Aber man kommt sich trotzdem so vor, wenn man dem Patienten sagt, ich würde Ihnen das anraten, aber Sie müssen es leider zahlen. Aber jetzt unabhängig, wer was bezahlt, ist es wirklich wichtig, früh zu erkennen, wenn sich da irgendetwas verändert.
Ist natürlich fatal, wenn dann manchmal in den Medien dann auftaucht, dass das zum Beispiel, habe ich selber gehört, als unnötige Igel-Leistung dann auch bezeichnet wird, ne? Überflüssig.
Ja, und es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass ganz viele sagen, es ist unnötig, weil dadurch viele Operationen gemacht werden, weil man zystische Strukturen sieht, die operiert werden und es ist nachher nicht. Das ist natürlich richtig, dass auch Operationen laufen und man stellt dann Gott sei Dank nachher fest, es ist nichts, das stimmt, aber wir sind sonografisch mittlerweile so weit, dass nicht mehr jede Zyste operiert wird. Und es gibt so viele Zusatzkriterien, die uns mit dem Ultraschall entscheiden lässt, müssen wir da überhaupt operieren oder behalten, was einfach nur im Auge, dass es absolut sinnvoll ist, so einen Ultraschall zu machen.
Weitere Krebsarten natürlich, wo es eine Vorsorge gibt, ist hat zum einen Darmkrebs, das andere ist Hautkrebs, was natürlich Männer wie Frauen gleichermaßen betrifft. Aber ich denke, auch hier gilt, dranbleiben und so früh wie möglich die Vorsorge wahrnehmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Traurig ist, ich hatte heute noch mit einer Patientin gesprochen, die sagte, das Hautkrebs-Screening, das wusste ich selber gar nicht so genau, wird von der Kasse nur alle 2 Jahre übernommen und dann muss man es ja zwischendurch dann auch einmal selber bezahlen. Dann, das Gleiche gilt im Prinzip auch für Darmkrebs. Es ist ab 55 empfohlen, es sei denn, es gibt eine familiäre Belastung und dann nur alle 10 Jahre. Und 10 Jahre sind ja schon wirklich eine lange Zeit, ne? Aber ich weiß, dass es für einige vielleicht auch schwierig ist finanziell und dass es sehr ärgerlich ist, dass man Krankenkasse zahlt und sagt, ja, das übernehmen die nicht und das übernehmen nicht. Aber um jetzt auch mal für die Krankenkassen zu sprechen, wir werden auch alle älter und die haben natürlich auch mehr Belastungen und deswegen vielleicht so ein bisschen an das Verständnis der Mitmenschen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann sollte man für sich oder sich selber das wert sein, dass man das tut. Und es geht nicht darum, dass irgendjemand damit Geld machen möchte. Mhm.
Sie sagten eben, falls auch eine familiäre Belastung vorliegt, bei den Krebsarten, die wir eben hatten, Brustkrebs, Gebärmutter und Eierstock, welche Rolle spielt denn da, wenn in meiner Familie eine Frau da schon Krebs hatte?
Wir gucken immer genauer, wenn wir das hören. Also jeder ist dann schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft, zugegebenermaßen. Bei Brustkrebs gibt es ja die erblich bedingte Variante. Da ist halt die Familie doch deutlich aussagekräftiger, die familiäre Belastung, als jetzt, wenn es zum Beispiel um Eierstockkrebs geht. Aber grundsätzlich ist bei einer Neigung immer so ein bisschen Vorsicht geboten, dass man einfach guckt, ob da bei den Nachfolgern auch irgendetwas zu finden ist.
Jetzt kann ich natürlich gegen eine genetische Belastung nichts tun. Mhm. Gibt es denn aber Möglichkeiten für Brustkrebs, Gebärmutter oder Eierstock, dass ich auch selber in meinem Lebenswandel irgendetwas dazu beitragen kann, dass Krebs nicht forciert wird?
Ja, also gesund leben, wissen wir ja alle.
Ja gut, nicht rauchen, nicht trinken, kein Übergewicht.
Ein bisschen Sport machen.
Ja.
Also mir ist aber doch auch wichtig, dass man sich vielleicht versucht, es geht gar nicht darum zu sagen, man darf nie eine Zigarette rauchen, man darf keinen Alkohol trinken, man darf dies nicht. Wir sollten vielleicht alle versuchen, es so ein bisschen normal zu sehen, einigermaßen gesund zu leben, weil kein Mensch verzichtet auf alle Sünden, die man so kennt. Das ist auch Quatsch. Und ich würde auch den sage ich jetzt mal, Personen raten, wo eine familiäre Belastung besteht. Man soll sich jetzt auch nicht verrückt machen und sich alles versagen, weil man denkt, um Gottes Willen, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Mhm. Alles im normalen Rahmen, dann ist es, glaube ich, okay. Mhm.
Gibt es denn eigentlich einen Zusammenhang auch, dass ich weiß, dass das auch mal so eine Diskussion war, BH tragen, ja oder nein, inwieweit das auch mit Brustkrebs irgendwie oder mit Veränderungen in der Brust zu tun haben kann?
Also BH ja oder nein, das ist jetzt, glaube ich, also ist mir jetzt nicht so bekannt, aber was ich weiß, was wohl ein Thema ist, sind die Bügel von den BHs. Und zwar gibt es wohl irgendwelche schlauen Studien, die sagen, dass an der Stelle, wo die Bügel an der Brust drücken, dass da gerne Karzinome entstehen, weil die Haut und das Gewebe häufig gereizt werden. Wahrscheinlich kann man das nicht ganz abstreiten. Deswegen wird es aber auch nicht so sein, dass jede Frau, die einen Bügel-BH trägt, Brustkrebs bekommt. Dann können wir weiter diskutieren, was ist mit Aluminium in Deos? Machen wir das ja? Nein. Dürfen wir den Joghurtbecher noch ablecken? Also aus senologischer Sicht würde ich lieber keine Bügel tragen, aber ein BH ist völlig in Ordnung.
Der Rat von Oberärztin Nadja Dischinger, sie leitet das medizinische Versorgungszentrum Gynäkologie am St. Antonius Hospital Eschweiler. Danke Ihnen für diese umfassenden Informationen.
Sehr gerne.
Das können wir also, glaube ich, alle mitnehmen. Vorsorge tut nicht weh und spielt so eine entscheidende Rolle in der Krebsfrüherkennung und damit auch einer möglichen Behandlung. Jederzeit können Sie das in diesem Podcast nochmal nachhören. Und wenn Sie eine Frage rund um das Thema Krebs haben, dann schreiben Sie uns doch bitte unter podcast@sah-eschweiler.de.
Das war Krebs und jetzt ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@sah-eschweiler.de oder Sie nutzen einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.